Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Und mit mir im Studio dabei Andreas Keckel mit dem Sport und Fußball. Und Jens Riefer hat weitere Nachrichten gleich.
Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Morgen soll sie in Kraft treten, die 30-tägige Waffenruhe. So jedenfalls sieht es der diplomatische Vorstoß für ein Ende des Krieges gegen die Ukraine vor, die der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mit seinen wichtigsten westlichen Verbündeten am Wochenende verabredet hatte. Für Zelensky wäre das der wichtige erste Schritt für Friedensverhandlungen mit Russland. Doch vergangene Nacht machte Russlands Präsident Wladimir Putin einen Gegenvorschlag. Keine Waffenruhe, sondern gleich direkte Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew, und zwar ab dem kommenden Donnerstag in der Türkei. Doch vermutlich hatte Putin damit nicht gemeint, was dann am Abend Zelensky überraschenderweise verkündete. Er werde persönlich in der Türkei auf Putin warten, um direkt mit ihm zu verhandeln. Fragen dazu jetzt an unsere Korrespondenten in der Ukraine und in Russland. Und wir beginnen mit Wassili Golod in Kiew. Wassili, wie kam es denn nun dazu, dass Zelensky zu direkten Verhandlungen bereit ist, ohne ausdrücklich auf eine Waffenruhe zu bestehen?
Zelensky besteht weiter auf die Waffenruhe. Das hat er heute Abend in seiner Videobotschaft klar gemacht. Er besteht auch deswegen darauf, weil er die Zusage hat der europäischen Partner, unter anderem von Bundeskanzler Merz, dass, wenn Russland sich nicht daran halte, die Sanktionen verschärft würden und die Ukraine stärker militärisch unterstützt werde. Das wird die Ukraine sicherlich beim Wort nehmen. Zelensky will aber auch, vor allem in Richtung von US-Präsident Trump, zeigen, dass er auch zu Gesprächen bereit ist und hat hier die Initiative ergriffen, denn Putin hat in seinem Vorschlag, dass Verhandlungen wieder aufgenommen werden sollen, nicht von persönlichen Gesprächen zwischen ihm und Zelensky gesprochen. Und Zelensky sagt, dass Putin jetzt auch keine Ausrede habe, nicht in die Türkei zu kommen. Das heißt, zwei Fragen werden spannend sein. Wird die Waffenruhe eintreten und wie wird der Kreml auf diesen Vorstoß von Zelensky reagieren?
Danke, Wassili. Und das ist im Prinzip die Frage, die wir gleich weitergeben zu Norbert Hahn in Moskau. Norbert, ist es denn überhaupt vorstellbar, dass Putin sich mit Zelensky zu Verhandlungen in der Türkei persönlich treffen könnte?
Denkbar ist alles, wenn man es wirklich will. Will Putin es wirklich oder hat er nur zu hoch gepokert und ist davon ausgegangen, dass Zelensky vielleicht sowieso Nein sagt? Das wissen wir nicht. Vielleicht ist er auch davon ausgegangen, dass man erstmal mit Expertengruppen von beiden Ländern anfängt. Das hat es ja schon mal gegeben, 2022 in Istanbul. Damals sind die Verhandlungen gescheitert. Also das alles wissen wir nicht. Was wir befürchten müssen, ist, dass es morgen früh eben keine Waffenruhe geben wird. Putin hat das ja praktisch schon ausgeschlossen. Sollte es dann tatsächlich zu Verhandlungen in Istanbul kommen, dann müsste man eigentlich davon ausgehen, dass die nicht an einem Tag so weit sind, dass eine Waffenruhe ausgerufen werden kann. Also für die Waffenruhe, die eigentlich morgen beginnen sollte, sind das alles keine guten Aussichten.
Norbert, vielen Dank für die Informationen nach Moskau. Nach Deutschland. Als Saskia Esken 2019 an die Spitze der SPD gewählt wurde, da befürchteten auch in den eigenen Reihen nicht wenige, dass die neue Zeit keine rosige werden würde. Von Anfang an kämpfte Esken gegen Widerstände und Zweifel an ihrer Führung. Obwohl sie die SPD vergleichsweise harmonisch führte und die Partei dazu noch 2021 die Bundestagswahl gewann. Doch der 16%-Tiefschlag bei der vergangenen Bundestagswahl blieb offenbar mehr bei ihr hängen als bei ihrem Mitvorsitzenden Lars Klingbeil. Und nun wird Saskia Esken nicht mehr für den SPD-Vorsitz kandidieren. Dominik Hebestreit.
Jubel vor 5,5 Jahren. Saskia Esken übernimmt mit Norbert Walter-Borjans den Parteivorsitz einer zerrissenen SPD. Seitdem stand sie durchgehend in der Kritik. Nun tritt sie nicht mehr an.
Frau Esken. Das ist ein Entschluss, der gereift ist angesichts dessen, was auch notwendig ist, wie das Personaltableau eben auch aussehen muss, dass ich insbesondere jungen Frauen jetzt in der SPD auch Platz machen will, sozusagen die Chance geben will, auch eben für unsere Partei die Zukunft zu bestimmen.
Seit 2021 führte sie die Partei mit dem früheren Generalsekretär Lars Klingbeil, immer vertrauensvoll, wie sie sagt. Nach der historischen Schlappe bei der Bundestagswahl geht sie leer aus. Er, Klingbeil, wird dagegen Vizekanzler und Finanzminister. Deutliche Kritik an Klingbeil heute deswegen auf dem SPD-Landesparteitag in Schleswig-Holstein. bevor Esken ihren Rückzug verkündet.
Mein Parteibuch. Du hast es geschafft, nicht trotz, sondern wegen deines Profils. Weiß, männlich, niedersächsisch.
Was wir stattdessen erlebt haben, war Postenschach statt Analyse, Machtabsicherung statt Neuanfang.
Wenn es so ist, dann wollen sich bald gar keine Frauen mehr engagieren.
Esken hat dazu beigetragen, die zerstrittene SPD wieder zu einen. Vielen galt sie aber als sperrig. Im Bericht aus Berlin sagt sie zurückblickend:
Ich glaube, dass Frauen in der Politik insgesamt anders beurteilt werden und auch härter und kritischer betrachtet werden als Männer. Dass wir in einem hohen Maße auch männlich geprägten Rollenklischees zu genügen sollen. Und da müssen wir uns als Frauen auch dagegen verwahren.
Dennoch, die Doppelspitze habe sich bewährt. Im Juni soll ein Parteitag entscheiden, wer künftig die SPD führt.
Es sind einige erste Male, die der neue Papst Leo XIV. Gerade zu absolvieren hat. Nach seinem allerersten Auftritt am Tag seiner Wahl, nach der ersten Papstmesse und der ersten Predigt, folgte heute dann sein erstes Sonntagsgebet. Rund 100.000 Menschen waren dazu auf den Petersplatz gekommen. Und den traditionellen Gruß an die Gläubigen dort nutzte Leo XIV. Für eine Botschaft an die ganze Welt, vor allem an die Mächtigen. Aus Rom, Verena Schelter.
Buchstäblich, mit Pauken und Trompeten wird Papst Leo XIV. Heute empfangen. Sein erstes Mittagsgebet fällt zusammen mit der lang geplanten Wallfahrt von Musikkapellen aus aller Welt. Volksfeststimmung auf dem Petersplatz. Mehr als 100.000 Menschen sind gekommen, um ihn zu sehen. Liebe Brüder und Schwestern, einen schönen Sonntag. Wie bereits bei seinem ersten Auftritt direkt nach seiner Wahl, richtet Leo auch heute einen eindringlichen Friedensappell an die Welt. Ich trage das Leid des geliebten ukrainischen Volkes in meinem Herzen. Lasst uns alles tun, um so schnell wie möglich einen echten, gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen. Er fordert außerdem einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen und die Freilassung aller Geiseln. Mit seinem Aufruf zu Frieden und Versöhnung scheint Leo auch bei seinen US-amerikanischen Landsleuten einen Nerv zu treffen. Wir sind leider so gespalten wegen unseres Präsidenten, aber ich habe das Gefühl, dass unser Papst uns alle repräsentiert. Er ist nicht nur Amerikaner, er hat in Peru gelebt. Ich habe das Gefühl, dass er sehr universell sein wird. Am kommenden Sonntag wird er offiziell in sein Amt eingeführt, mit Staatsgästen aus aller Welt. Vielleicht die nächste Gelegenheit für ganz konkrete Friedensbotschaften des Papstes.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Jens, mit dir.
Tausende Menschen haben heute in vielen Städten Deutschlands für ein AfD-Verbot demonstriert. Die zentrale und größte Kundgebung war in Berlin. Unter dem Motto "Keine Ausreden mehr" forderten die Demonstrierenden auch in anderen Orten die neue Bundesregierung auf, unverzüglich ein Verbotsverfahren beim Bundesverfassungsgericht zu beantragen. Die AfD geht derzeit juristisch gegen ihre Einstufung als gesichert rechtsextremistisch durch den Verfassungsschutz vor. Bundesaußenminister Wadephul ist zu seinem Antrittsbesuch in Israel. In Jerusalem traf er Premierminister Netanyahu und Außenminister Saar. Wadephul warnte davor, den Gazakrieg nur militärisch lösen zu wollen und forderte einen Waffenstillstand mit der Hamas. Außerdem betonte Wadephul, dass der Gazastreifen Teil der palästinensischen Gebiete bleiben müsse. Anschließend besuchte der Außenminister das Westjordanland. Dort mahnte er eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt an. Die Terrororganisation Hamas hält noch immer israelische Geiseln gefangen. Nun hat sie angekündigt, den in den USA geborenen Eden Alexander freizulassen. Dies geschehe im Rahmen der Bemühungen um einen Waffenstillstandsabkommen, hieß es von der Hamas. Berichten zufolge soll Alexander morgen oder am Dienstag freikommen. Die USA haben eine Einigung im Zollstreit mit China verkündet. Die chinesische Seite sprach von wichtigen Fortschritten. Der US-Sondergesandte Greer erklärte, die Einigung mit China werde dazu beitragen, das US-Handelsdefizit zu verringern. Einzelheiten sollen morgen bekannt gegeben werden. Delegationen aus den USA und China hatten in den vergangenen Tagen Gespräche in Genf geführt.
Zum Sport und zum Abschluss des vorletzten Bundesligaspieltags. Da gab es für Bayer Leverkusen eine heftige Niederlage gegen Dortmund. Aber Andreas, die hat keinen so wirklich gestört.
Nicht wirklich. Und das lag nicht an der Tatsache, dass die Leverkusener eh schon Platz 2 am Ende der Saison sicher haben. Vielmehr wurde der Liebling der Fans, der spätestens seit dem Meistertitel in der letzten Spielzeit verehrt wird, wie kein zweiter beim Werksclub verabschiedet. Xabi Alonso coachte sein Team heute zum letzten Mal in einem Heimspiel. Sein Abschied ist besiegelt, sein Wechsel zu Real Madrid noch nicht offiziell. Heute also ein letztes Mal im eigenen Stadion beim 2:4 gegen Dortmund. Aber wie gesagt, das Resultat, das war zumindest für die, die es mit Leverkusen halten, absolut zweitrangig heute.
Ein Nachmittag, der in Erinnerung bleibt. Ein letztes Mal stehen sie zu Hause für ihn auf und feiern ihren Trainerhelden. Auch Kapitän Jonathan Tah verlässt nach 10 Jahren die Werkself.
Nach 10 Jahren, das ist heutzutage eine riesen Zeit in einem Verein. Jonah, ein riesen Typ und riesen Kapitän. Auch bevor mich geht von uns weg, so wie Xabi, riesiger Trainer. Haben die beide verdient, nächste Schritt zu machen.
Bei allen Emotionen, auch Seiten der Werkself, Dortmund braucht einen Sieg, um den Zug in Königsklasse nicht zu verpassen. Aber Leverkusen mit dem besseren Start ins Spiel durch Florian Wirtz im Strafraum. Der sieht Frimpong mit der besseren Position und recht hat er. Der Ball ist drin. Jeremy Frimpong mit seinem schwächeren linken Fuß, kollektives Jubeln und die Führung absolut verdient. Und wie reagiert Dortmund? Jetzt mal im Ballbesitz über die rechte Seite zu Schlüsselspieler Groß. Der zurück auf Karim Adeyemi in den Rücken der Abwehr. Und Julian Brandt bringt die Antwort. Mit dem ersten Abschluss der Schwarz-Gelben stößt der Kapitän das Tor in Richtung Königsklasse wieder auf. Leverkusen aber bleibt gefährlich, aber Dortmund greift nochmals ein. Über Pascal Groß zum aufgerückten Riasson. Und er macht's. Riasson dreht die Partie und bringt die Borussia auf Kurs. Leverkusen wieder mit hochkarätigen Chancen, aber dank BVB-Keeper Kobel bleibt Dortmund bis zur Pause in Führung. Mit Wiederanpfiff wirkt Schwarz-Gelb selbstbewusster, rückt immer mehr auf. Karim Adeyemi an allen vorbei, 3:1. Aber Dortmund will weiter nachlegen. Wieder gelingt ein hoher Ballgewinn, Girassi von der Strafraumkante, eiskalt. Zwar verkürzt Leverkusen nochmal, aber Dortmund gewinnt. Das Ergebnis für Trainer Alonso heute mal Nebensache.
So, ich muss dankbar sein. Ich bin sehr, sehr stolz auf, was wir haben gemacht. Wir sind ein wichtiger Teil von der Geschichte von diesem Verein.
Leverkusen sagt Danke. Für die Borussia könnte der Sieg am Ende eine Punktlandung für die Champions League bedeuten.
Hamburger Sportverein gegen den FC St. Pauli. Eins der traditionsreichsten Derbys in Deutschland. Nach über 14 Jahren könnte es das tatsächlich demnächst wieder in der ersten Liga geben. Am HSV wird es definitiv nicht scheitern. Der ist seit gestern zurück auf der großen Fußballbühne. Und St. Pauli hat heute einen Riesenschritt in die richtige Richtung gemacht. Durch das 2:2 in Frankfurt ist der Kiezclub so gut wie durch. Vom letzten Spiel 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und ein um 13 Treffer besseres Torverhältnis als die Heidenheimer. Das sollte doch eigentlich reichen für St. Pauli.
Entsprechend feiert St. Pauli um Trainer Alexander Blessin diesen Punkt in Frankfurt. Mit viel Leidenschaft und einem Quäntchen Glück erlöst das Team die eigenen Fans. Aber Gratulationen nimmt noch niemand entgegen.
13 Tore Vorsprung. Das ist ein richtig gutes Polster. Und mir war jetzt wichtig, dass wir nicht in das letzte Spiel gehen. Und wir müssen. Ja, das kann keiner brauchen. Aber es ist ein Polster, aber muss ich jetzt halt so sagen, rechnerisch ist es ja noch möglich.
Und Frankfurt kann rechnerisch noch auf Platz 5 abrutschen, hadert mit einer weiteren vertanen Chance auf die Champions League-Qualifikation.
Haben 2 Matchspiele vergeben, haben jetzt nächste Woche den 3. und letzten und werden alles dran setzen, es da dann zu schaffen.
Die Königsklasse liegt auf dem Silbertablett. Nach nicht mal 30 Sekunden knallt Rasmus Christensen den Ball zum 1:0 für die Eintracht in die Maschen. Doch das Blitztor bringt 0,0 Sicherheit ins Spiel der Frankfurter. Im Gegenteil. St. Pauli nutzt nur 3 Minuten später den ersten Konter zum Ausgleich. Saliakas überlupft Trapp. Traumhaft. Gästetorwart Ben Voll leitet St. Paulis Führung mit einem präzisen Abschlag ein. Gila Vogie hat erneut Platz zum Kontern und kann den Ball im 2. Versuch im Tor unterbringen. 2 Kontertore 2-1 für St. Pauli zur Pause. Frankfurt braucht sehr lange, um den Rückstand zu verdauen, tut sich schwer in der Offensive. Der eingewechselte Michy Batshuayi erlöst die Eintracht-Fans mit dem 2:2, 71. Minute. Frankfurt drängt auf den Siegtreffer. Der fällt sogar in der 88. Minute. Das Stadion für Sekunden, ein Tollhaus. Aber Schiedsrichter Dingert pfeift den Treffer zurecht wegen Handspiels zurück. Es bleibt beim 2:2. Jetzt sind Dino Toppmöllers Motivationskünste gefragt.
Wenn uns das jemand gesagt hätte am Anfang der Saison, dass wir nach Freiburg fahren und da einen Punkt nehmen müssen, dass wir in die Champions League kommen, das hätte jeder unterschrieben. Und dann müssen wir diesen letzten Schritt eben dort machen.
Frankfurt zittert um die Champions League, während St. Pauli den Klassenerhalt so gut wie sicher hat.
Aufatmen heute in Stuttgart. Eigentlich. Das 4:0 gegen Augsburg war der erste Dreier nach 6 Heimpleiten zuletzt. Jetzt zum Eigentlich, denn gleich mehrere VfB-Spieler hat es heute so erwischt, dass sie beim Pokalfinale wohl fehlen werden.
Angelo Stiller kann seine Tränen nicht zurückhalten, weil ihm nach seiner Verletzung bewusst ist, dass er womöglich das Pokalfinale in Berlin verpassen wird. Der Grund? Dieses brutale Foul des Augsburgers Samuel Essende nach 10 Minuten. Der fliegt dafür mit Rot vom Platz. Der VfB bangt um seinen kreativsten Spieler der Saison.
Wir müssen bei Ange davon ausgehen, dass er eine Bänderverletzung hat. Nachher wird er einfach davon abhängig sein, wie schwerwiegend dies ist, ob er noch spielen kann in dieser Saison oder nicht. Das werden wir morgen wahrscheinlich genauer definieren können. Vielleicht auch noch nicht final. Wir werden auf jeden Fall alles probieren, ist ja klar.
Für Stiller kommt Jannik Keitel. Und den erwischt es 17 Minuten später nach einem Zusammenprall mit Mitspieler Finn Jeltsch. Oberschenkelverletzung. Und auch Finn Jeltsch kann danach nicht weiterspielen. Zu diesem Zeitpunkt führt der VfB schon mit 1:0. Atakan Karasor als Torschütze, eine Rarität. Es ist Tor Nummer 2 im 136. Bundesligaspiel. Gegen Augsburg in Unterzahl fallen die Tore in der zweiten Halbzeit zwangsläufig. Nick Woltemade sehenswert nach 51 Minuten. Mio legt 10 Minuten vor Schluss mit seinem 6. Saisontor nach. Und der Ex-Augsburger Demirovic per Kopf zum 4:0 Endstand. Der VfB kann endlich mal wieder zu Hause feiern, aber leidet auch mit seinem verletzten Nationalspieler Angelo Stiller.
Und wir schauen auf die Tabelle vorm letzten Spieltag. Die Bayern und Leverkusen haben ihre Plätze sicher. Frankfurt noch immer nicht ganz durch, haben wir eben gehört, was die Champions League angeht. Freiburg und Dortmund auf 4 und 5 kämpfen ebenfalls um einen Platz in der Königsklasse. Dahinter Mainz und Leipzig, die ebenfalls noch international gern dabei wären nächste Saison. Unten drin St. Pauli so gut wie durch auf Rang 14, Hoffenheim dahinter. Die Tordifferenz um 6 Tore besser als die der Heidenheimer auf dem Relegationsplatz. Kiel und Bochum sind abgestiegen. Einen Tag nach den Männern des FC Bayern haben heute auch die Frauen des Clubs die Meisterschale entgegengenommen. Für die Mannschaft, die schon vor dem letzten 3:0 Saisonsieg gegen Essen heute Rang 1 sicher hatte, ist es der 3. Meistertitel in Serie. Die Bayern Frauen, die noch dazu erstmals das Double aus Meisterschaft und Pokal gewannen, werden sich zusammen mit den Männern am kommenden Sonntag auf dem Münchner Marienplatz ausgiebig feiern lassen.
Und jetzt noch zu Sven. Nach diesem sonnigen Wochenende, wie starten wir denn in die neue Woche?
Sonnig. Da wäre der Wetterbericht dann auch fertig, Ingo. Ist natürlich ein schönes Ereignis, weil viele sich einfach jetzt in dieser Jahreszeit freuen. Aber auch das wird von mir derzeit täglich immer wieder thematisiert. Der Trockenstress nimmt weiterhin zu, die Niederschläge fehlen und ich will da mal kurz hinschauen. Und zwar an diesem Beispiel. Das ist Oldenburg und zwar Oldenburg in Holstein. Und hier auf der Kurve sehen Sie jetzt vom 1. Januar bis heute, was so an Regen fallen soll. Das ist der Mittelwert, 198 Liter. Und jetzt gucken wir die Vorgänge in 2025 an. Sie sehen, ganz kurz im Januar waren wir mal drüber, blau eingefärbt und dann ocker eingefärbt, heißt zu trocken. Wir sind bei 72 Litern, 36% dessen, was fallen soll, 10% dessen, was im ganzen Jahr fallen soll. Also da ist großer Nachholbedarf und da passiert eben nichts. Und das sehen Sie, das ist die Nacht
Und das ist der Tag und so ein Film wirkt fast langweilig. Aber wenn Sie dann hier in den Südschwarzwald gucken, also da können Sie dann morgen Nachmittag, wo es heute einzelne Schauer gab, vielleicht sogar mit einem kurzen Gewitter rechnen. Ansonsten sonnig, paar Quellwolken dazu, das wäre es gewesen. Nachttemperaturen und Frühtemperaturen in der Westhälfte 8 bis 13 Grad, nach Osten deutlich kühler. In einigen Regionen, auch gerade in Hochtälern der östlichen Mittelgebirge, leichter Frost möglich. Temperaturen morgen Ostsee, auflandiger Wind nur 12, sonst in der Osthälfte 17 bis 21, im Westen 2 bis 26 Grad. Das Ganze nochmal am Dienstag ohne Südschwarzwaldschauer, am Mittwoch einige Quellwölkchen mehr und das Wetter ansonsten nochmal.
Sven, danke für die trockenen Aussichten. Soweit unsere Tagesthemen am Ende dieser Woche. Hier im Ersten folgt jetzt das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente.
Darin geht es unter anderem um das Techno-Duo Schrotthagen, das gerade die Clubs erobert.
Ab morgen begrüßt Jesse Wellmer Sie an dieser Stelle. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche.
Tschüss. Ciao.
Und bleiben Sie zuversichtlich.